Lukas 3, Vers 21, 22. Wir wollen uns darüber Gedanken machen, warum der Heilige Geist als Taube kam. Es geschah aber, als das ganze Volk getauft wurde und Jesus getauft war und betete, dass der Himmel aufgetan wurde und der Heilige Geist in leiblicher Gestalt wie eine Taube auf ihn herabstieg und eine Stimme aus dem Himmel kam: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Zwei Dinge schon gleich als Beobachtungen hier unmittelbar zum Text. Jesus wurde getauft und der Heilige Geist kam auf ihn. Wann geschah das? Es geschah, als er rein äußerlich gesehen an den tiefsten Punkt der Erde hinabstieg. Am Toten Meer, als wo der Jordan in das Tote Meer fließt, das ist geografisch gesehen der tiefste Punkt der Erde. Dort ging er hin und dort kam der Geist auf ihn. Das ist schon ein ganz wichtiger Hinweis, wenn einer von uns fragt, wie kann ich den Heiligen Geist empfangen? Du musst an den tiefsten Punkt deines Lebens kommen. Du musst bankrott werden mit dir selber. Der Heilige Geist verbindet sich nur mit Bankrotteuren, mit Leuten, die ans Ende gekommen sind mit sich selbst, im Blick auf ihre eigene Gerechtigkeit, im Blick auf ihre eigene Weisheit und gut sein wollen vor Gott. Man muss dem Wort Gottes Recht geben, auch seinem Urteilsspruch über einen selbst. Und dann kommt Jesus Christus im Heiligen Geist in ein Menschenleben. Anders geht es nicht. Und das Zweite, was ich hier sehe, der Geist kam in Gestalt einer Taube auf den Herrn Jesus. Das Reich Gottes wird mit einer Taube in Verbindung gebracht. Zuvor hat es schon vier große Weltreiche gegeben. Die Babylonier, die Medo-Perser und die Griechen und die Römer, große Weltreiche. Und alle wurden in Verbindung gebracht mit Raubtieren, Bären, Löwen, Panther. Und das Reich Gottes kommt in Gestalt einer Taube. Der Geist Gottes kommt als Taube auf unseren Herrn. Das sind schon ganz wichtige Beobachtungen hier zu diesem schlichten Text. Wenn wir uns jetzt fragen, warum kam der Heilige Geist in Gestalt einer Taube und nicht eines Adlers oder anderen Wappentieres auf den Herrn? Was hat das zu bedeuten? Es gibt verschiedene Bildworte für den Heiligen Geist und da haben wir zum Beispiel diese Auswahl: Wind, Feuer, Kraft, Öl und auch Taube. Aber nun wollen wir zum Thema kommen und fragen, warum hat sich Gott das so ausgedacht, dass ausgerechnet der Geist in Gestalt einer Taube kam? Ich glaube nicht, dass das Zufall ist. Ich glaube, dass es dafür ganz triftige biblische Gründe gibt. Und die möchte ich in drei Teilen entfalten. Wir haben zum einen das Alte Testament. Da schauen wir in einen kurzen Blick hinein. Wir gucken uns dann die Biologie und Anatomie der Taube kurz an und in einem dritten Teil beobachten wir noch das Verhalten der Taube. Gehen wir zum ersten Teil. Schauen wir ins Alte Testament. Wenn wir fragen, wo kommt vielleicht der Heilige Geist zum ersten Mal in der Bibel vor, dann meine ich, dass wir schon auf den ersten Seiten der Bibel einen Hinweis dafür haben. 1. Mose 1, Vers 2. Ganz am Anfang der Bibel, 1. Mose 1. Da beginnt die Bibel mit den Worten: Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und die Erde war wüst und leer. Und die Finsternis war über der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Hier steht im Hebräischen ein Wort, das beschreibt einen Vogel, der flatternd über seinem Nest brütet. Das Wort ist hier gebraucht. Ein Vogel, der flatternd über dem Nest brütet. Das könnte eine Taube gewesen sein.
Hier haben wir vielleicht schon den ersten Hinweis. Und was tut der Geist hier? Der Geist war an der Schöpfung beteiligt. Er machte aus dem Wüst und Leer, aus dem Tohu Wabohu, wie es hier im Hebräischen steht, einen geordneten Planeten, wo es am Ende heißt, siehe, es war alles sehr gut. Da haben wir schon eine erste wichtige Lektion. Schon wo der Geist Gottes zum ersten Mal vorkommt in der Bibel, lernen wir etwas Wichtiges. Der Heilige Geist sagt niemals Ja zum Chaos, zum Chaotischen, sondern er strebt zur Ordnung, zur Harmonie, zum Frieden. Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sagt das Neue Testament. Er wirkt durch seinen Geist Ordnung und Schönheit und Harmonie. Übrigens, hier haben wir einen wichtigen Beurteilungsmaßstab, wenn wir zum Beispiel moderne Kunst betrachten. Ja? Bilder. Oder wenn wir Gedichte lesen, wenn wir Literatur lesen, wenn wir Musik hören. Das ist ein Beurteilungsmaßstab. Der Heilige Geist hat kein Ja zum Chaos. Er strebt nach Ordnung, nach Harmonie. Das ist nicht nur Geschmackssache. Christen, die gewachsen sind und gereift sind, die erkennen das immer mehr. Und sie kriegen so langsam ein mulmiges Gefühl, wenn da alles schrill ist, in Farben und Tönen und Dissonanzen, dann merken sie, da ist etwas nicht so, wie Gott es eigentlich haben möchte. Ein paar Kapitel weiter in der Bibel haben wir einen zweiten Hinweis in 1. Mose 8. Das kennen alle von uns, die Geschichte nach der Sintflut, als sich die Arche wieder niedergelassen hat auf dem von der Sünde gereinigten Erdboden, da schickt Noah zuerst einen Raben aus und er kommt nicht mehr zurück. Warum? Der Rabe ist ein Aasfresser, der hat sich von herumschwimmenden Tierkadavern ernährt und er kam nicht mehr zurück. Aber dann schickt er eine Taube aus und die kommt zunächst wieder, weil sie nichts zu essen findet. Und dann schickt er sie noch einmal aus und sie bringt den berühmten Ölzweig mit im Schnabel. Und seitdem ist die Taube zu einem Symbol geworden für den Frieden. Man spricht von der Friedenstaube. Aber ich muss das sehr deutlich sagen, nicht überall, wo man eine Friedenstaube sieht, ist der wirkliche biblische Friede vorhanden. Wo der Heilige Geist wirkt, da ist Frieden. Wo der Heilige Geist Herzen bewohnen kann, wo er Häuser bewohnen kann, Familien regieren kann, Gemeinden leiten kann, da ist Friede, von Gott her gesehen. Nicht überall, wo irgendein Symbol gebraucht wird. Und der Apostel Paulus schreibt, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Friede und Heiliger Geist gehört zusammen. Und das sehen wir hier schon in der Noah-Geschichte. Die Taube ist hier ein gewisses Symbol für den Frieden. Dann noch eine letzte Stelle aus dem Alten Testament, aus dem dritten Buch Mose, Kapitel 5, Vers 7. Auch da finden wir wieder einen Hinweis, warum der Heilige Geist ausgerechnet in Gestalt der Taube auf den Herrn Jesus kam und was das zu bedeuten hat. 3. Mose 5, Vers 7 lesen wir, dass die Taube zur Zeit des Alten Testaments der einzige Vogel war, der geopfert werden durfte. Es durften viele Tiere geopfert werden, auch Stiere, Kälber, Schafe, Ziegen und so weiter. Heute darf ich das sagen, wo der Bernd nicht da ist, ja, dass auch Kälber geopfert wurden. Aber ihr wisst, was ich meine. Die Taube war der einzige Vogel, der geopfert werden durfte. 3. Mose 5, Vers 7. Und wenn seine Hand das zum Kauf eines Schafes Ausreichende nicht aufbringen kann, wenn arme Leute da waren, die nicht ein Schaf opfern konnten, so bringe er für das, worin er gesündigt hat, dem Herrn sein Schuldopfer. 2 Turteltauben oder 2 junge Tauben, eine zum Sündopfer und eine zum Brandopfer. Die Taube, das einzige Tier, das geopfert werden durfte. Wir könnten sagen, die Taube war das arme Leuteopfer im Alten Testament. Und die Eltern unseres Herrn Jesus, Maria und Josef, waren so arm, dass sie bei seiner Darstellung im Tempel nur ein paar Turteltauben opfern konnten. Lukas 2, Vers 24. Sie brachten zwei Tauben. Gottes Geist will uns befähigen, geistliche Opfer zu bringen. Die Taube, der einzige Vogel, der geopfert werden durfte. Als Symbol für den Heiligen Geist. Es erinnert uns daran, der Geist Gottes will uns befähigen, geistliche Opfer zu bringen. Wir bringen heute keine Tieropfer mehr. Weder vierbeinige noch zweibeinige. Wir wollen dem Herrn geistliche Opfer bringen. Und so schreibt auch Petrus, baut euch als lebendige Steine zum geistlichen Haus und zur heiligen Priesterschaft zu Opfern, geistliche Opfer, die Gott angenehm sind durch Jesus Christus. Was heißt das praktisch? Geistliche Opfer bringen. Opfer an Zeit. Bei jemandem einen Besuch zu machen, wo man weiß, ohne eine Stunde geht es da nicht ab. Oder vielleicht sogar zwei. Weil ein Mensch Hilfe braucht. Opfer an Kraft, einen Familienangehörigen zu tragen oder vielleicht sogar zu pflegen in Zeiten der Krankheit oder des Alters. Opfer an Einsatz, um am Samstagmorgen um 10 Uhr auf den Planken zu stehen mit dem Büchertisch und dort sich von vorbeistürzenden Passanten mit Einkaufstaschen bewaffnet vielleicht noch begrinsen zu lassen, weil man da steht mit ein paar Schriften in der Hand. Das sind Opfer. Opfer an Geld, um die Sache des Herrn in einer bestimmten Weise zu fördern. Opfer in Form von Verzicht, zum Beispiel in Verzicht auf Alkohol, um eines gefährdeten Bruders oder Schwester willen. Es gibt so viele Formen, wo wir geistliche Opfer bringen können. Soweit diese Gedanken, was wir aus dem Alten Testament vielleicht entnehmen können auf die Frage, warum der Geist Gottes ausgerechnet in Gestalt einer Taube auf den Herrn Jesus kam. Kommen wir zum zweiten Teil. Schauen wir uns die Taube etwas näher an. Gehen wir zur Biologie und Anatomie der Taube. Eine Taube hat bekanntlich zwei Flügel, das weiß jeder von uns, aber an jedem Flügel 9 Schwungfedern. Es gibt nur ein paar ganz seltene Arten, die haben 10 Schwungfedern, die lassen wir jetzt mal an der Seite. Aber eine normale Taube hat 9 Schwungfedern. Und das ist interessant. Das könnte uns nämlich einen wichtigen Hinweis geben, dass der Heilige Geist Geistesgaben und Geistesfrucht in einer wunderbaren Symmetrie vereinigt, in einer Balance halten will. Warum? In 1. Korinther 12, Vers 8 bis 10 nennt der Apostel Paulus 9 Geistesgaben. Wir brauchen sie jetzt nicht lesen, ihr kennt sie, ja, da werden sie alle genannt, prophetisch reden und eine ganze Aufzählung. 9 Geistesgaben in 1. Korinther 12 und in Galater 5, 9 Ausprägungen der einen Frucht der Liebe. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Glaube, Sanftmut, Keuschheit, eins habe ich vergessen, Hoffnung oder was war dazwischen. 9 Früchte werden dort genannt oder Teile der Geistesfrucht der Liebe. Ihr könnt es nachlesen, es sind an beiden Stellen 9, die genannt werden. 9 Geistesgaben, 9 Geistesfrüchte. Ich weiß, dass es noch mehr Geistesgaben gibt, die an anderen Stellen genannt werden, aber in dem großen Gabenkapitel, 1. Korinther 12, 9 Geistesgaben und die Frucht des Geistes in einer neunfachen Ausprägung. Glaubt ihr, dass das Zufall ist? Ich nicht. Dafür ist die Bibel viel zu genau inspiriert. Wir dürfen dieses Bild von den jeweils 9 Schwungfedern behutsam übertragen. Das heißt für mich, dass wir nicht einseitig nur von den Geistesgaben reden. Komm zu uns, bei uns ist Zungenreden. Komm zu uns, bei uns ist Krankenheilung. Komm zu uns, da ist prophetische Rede. Da werden dir die Leviten verlesen, in- und auswendig. Ja? Da stehen Propheten auf und sagen dir, was du gestern falsch gemacht hast. Komm zu uns, bei uns sind große Geistesgaben. Aber die Geistesfrucht, die hängt lahm runter. Von Liebe und Freundlichkeit und Güte Und Glaube und Treue ist vielleicht nicht viel zu sehen. Das wäre schade. Aber es darf auch nicht umgekehrt sein, dass wir nur von der Geistesfrucht reden und sobald einer etwas von Gaben sagt, wird er verdächtigt, er sei ein Charismatiker. Das geht auch nicht. Wir brauchen eine Balance. Die Bibel spricht von Geistesgaben. Die Bibel spricht von der Geistesfrucht. Und vielleicht will uns dieses Bildwort Taube daran erinnern, dass das in einer wunderbaren Ausgewogenheit, in einer Balance, in einer Symmetrie gehalten werden soll, in unserem persönlichen Glaubensleben, aber auch im Leben der Gemeinde. Die Mittelachse, die alles zusammenhält, ist im Bild gesprochen, 1. Korinther 13, die Liebe. Wenn die Liebe wirklich regiert, wenn die Liebe ausgelebt wird, dann kommt das in die Balance. Dann kann das nicht passieren, dass es eine solche Schieflage gibt. Und daran wollen wir uns heute Morgen auch erinnern lassen. Gottes Geist will diese Symmetrie wirken. Eine weitere Beobachtung am Körper der Taube. Habt ihr gewusst, dass die Taube wahrscheinlich der einzige Vogel ohne Gallenblase ist? Ohne Gallenblase. Gallensäfte wirken in seinem Inneren schon, aber er hat keine Gallenblase, wo die Gallensäfte gesammelt werden. Ihm kann im Bild gesprochen also niemals die Galle überlaufen, der Taube. Sie hat keine Gallenblase. Ob das nicht auch ein Merkmal geisterfüllter Christen sein könnte? Bitterkeit, Groll, Unversöhnlichkeit und ähnliche Dinge sollten eigentlich in einem Christenherzen nichts mehr zu suchen haben. Sie können vielleicht entstehen, aber diese Dinge pflegen, diese Dinge kultivieren, ja, über Wochen, Monate, Jahre, das ist nicht nur ungeistig, das macht nebenbei bemerkt auch krank. Das begünstigt sehr stark psychisch bedingte oder psychosomatische Erkrankungen. Und ich frage mich, ob nicht mancher Kopfschmerz, ob nicht mancher Herzinfarkt, ob nicht manche Gallenbeschwerden und ob nicht viele Magenbeschwerden von versteckten Aggressionen herrühren, die damit zu tun haben, dass Bitterkeit, dass Groll da ist. Ich sage manche, ja. Ich habe nicht behauptet alle. Manche Dinge können vielleicht da ihre versteckte Wurzel haben. Und ihr lieben Geschwister, der Heilige Geist will uns wirklich helfen, Groll und Bitterkeit im Umgang miteinander zu überwinden. Ob das in der Ehe ist, wo es auch manchmal Szenen gibt oder Situationen oder Entwicklungen, die durchaus zu Groll führen können und Bitterkeit, oder ob das im Gemeindeleben ist. Wir sollten diese Dinge wirklich nicht pflegen und kultivieren. Denn Paulus schreibt im Epheserbrief Kapitel 4, dass Bitterkeit und Zorn und Groll und diese Dinge ferne von uns sein sollen, weil wir mit dem Heiligen Geist versiegelt sind. Da, wo der Heilige Geist ist, wo er wohnt, wo er wirklich sich ausbreitet, da hat das keinen Platz, Groll und Unversöhnlichkeit. Und wenn du heute Morgen sagst, das ist aber in meinem Leben, dann bitte ich dich, gewöhne dich nicht an diesen Zustand, dann geh der Sache auf den Grund, dann nimm Hilfe in Anspruch, dann suche die Seelsorge, dann bring das raus aus deinem Herzen. Du kannst dir selber und anderen keinen besseren Gefallen damit tun. Möchte doch Gott schenken, dass in unseren Häusern und auch hier in unserer Gemeinde kein Platz ist für Zorn, Zank, Leblosigkeit, sondern im Gegenteil, dass Freundlichkeit, Güte, Vergebungsbereitschaft, dass unser Zusammenleben prägt. Es kommt ja nicht darauf an, wer das letzte Wort hat, sondern wer das erste Wort der Vergebung hat. Und ich wurde diese Woche wieder durch einen Vorfall daran erinnert, dass mir mein Freund Alexander Seibel schon als junger Christ einmal den Rat gegeben hat, den ich versucht habe, hinter meine geistlichen Ohren zu schreiben. Einen geistlichen Menschen erkennt man nicht daran, dass er keine Fehler macht, sondern daran, dass er zu seinen Fehlern stehen kann. Und das ist doch das Schwere, ja? Vor allem für uns Männer. Zu den Fehlern stehen können. Kommen wir zu einem dritten und letzten Teil heute Morgen. Ich möchte noch ein paar Beobachtungen anführen zum Verhalten der Taube. Wir wollen jetzt die Taube nicht idealisieren. Es ist nur ein Tier, ja? Wir wollen sie nicht idealisieren. Tauben sind zum Beispiel manchmal Futterverschwender. Habt ihr schon mal beobachtet, wenn Tauben über einen Napf mit Körnern herfallen, ja? Da liegt nachher mehr daneben, als wie sie im Bauch haben. Sind Futterverschwender, erbärmliche Nestbauer und manchmal auch streitlustig und eifersüchtig. Wir wollen sie nicht idealisieren. Aber es gibt ein paar wunderbare Eigenschaften der Taube, die auch in der Bibel eine Rolle spielen. Als der Herr Jesus in Matthäus 10 seine Jünger aussandte, da tat er es bekanntlich mit folgenden Worten: Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe, darum seid klug wie die Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben. Ohne Falsch. Nach Jesu Worten sind Tauben ohne Falsch. Das heißt, der Heilige Geist macht nie unecht, sondern immer echt. Ohne Falsch. Alles Unnatürliche oder gar gekünstelte Wesen ist ihm fremd. Pathos mag auf irgendeiner Bühne sehr hilfreich sein, aber in der Gemeinde ist das Unwahrhaftigkeit und damit Sünde. Mit Pathos meine ich, wenn jemand so etwas spielt, wenn er ganz besondere Leidenschaft spielt oder Ergriffenheit oder Trauer oder irgendetwas. Alles Gespielte und Gekünstelte ist dem Heiligen Geist fremd. Und ihr lieben Brüder und Schwestern, wo der Geist Gottes wirkt, da fallen eigentlich die Masken, auch die frommen Masken. Da kommen Menschen ins Licht und werden ehrlich vor Gott und auch ehrlich voreinander, vor Menschen. Der Heilige Geist ist ein Geist der Wahrheit, wie in dem alten Pfingstlied gesungen wird. Und möchte Gott schenken, dass dieser Geist auch unter uns ganz neu wirken kann, in unseren Häusern, auch im Zusammenleben der Generationen, zwischen Eltern und Kindern, aber auch hier in unserer Gemeinde. Ein Geist der Wahrheit, dass wir in aller Offenheit und Liebe miteinander umgehen können. Ein weiteres positives Verhaltensmerkmal der Taube ist ihre Paartreue, ihre Treue im Paarverhalten. Es gibt viele Tiere, die paaren sich jedes Jahr, aber immer mit einem anderen Partner. Die Taube nicht. Die Taube hat normalerweise einen Partner fürs Leben. Und der Heilige Geist, der hat auch was mit Treue zu tun. Paulus schreibt, dass er im Blick auf die Korinther, dass er sie einem Mann verlobt hat, um euch als keusche Jungfrau vor den Christus hinzustellen, schreibt dann die Korinther, 2. Korinther 11, Vers 3. Das heißt, der Heilige Geist macht uns treu gegenüber Christus. Er bindet uns an Christus. Er möchte, dass wir ihm folgen, auch durch Schwierigkeiten, auch durch die Täler unseres Lebens. Er will uns treu machen. Aber nicht nur im Blick auf Christus, selbstverständlich auch will er uns Treue in den Ehebeziehungen wirken und auch in Freundschaften darüber hinaus. Was beschäftigt alles unsere Herzen? Vielleicht stimmt formal gesehen alles. Wir gehen in die Veranstaltungen, wir machen unseren Dienst, formal stimmt alles, aber dahinter können sich leere Herzen der Gläubigen verbergen. Leere Herzen. Und das wäre schade. Der Heilige Geist will uns Christus gegenüber treu machen und uns immer wieder ganz mit ihm verbinden und die Freude an ihm schenken. Ich will noch etwas sagen über das vielleicht auffälligste Merkmal der Taube überhaupt, das vielleicht jedem von uns als erstes eingefallen wäre, wenn ich gefragt hätte. Und das ist ihre Instinktsicherheit. Im Grunde genommen kann jede Taube Brieftaube werden. Man kann grundsätzlich jede Taube zur Brieftaube ausbilden. Es gibt einige Arten, die sind besser geeignet, aber grundsätzlich ist jede Taube dafür geeignet. Und dass Brieftauben sehr nützliche Tiere sind, das ist spätestens bekannt seit der Schlacht von Waterloo, denn Eine Brieftaube war es, die den Rothschilds in London den Ausgang der Schlacht von Waterloo meldete und hat zu erheblichen Vermögensgewinnen der Rothschilds beigetragen, weil sie da gleich einiges getätigt hatten, nachdem sie den Kriegsausgang wussten. Das war eine Brieftaube. Und man kann eine Brieftaube nehmen, kann sie nachts in einem abgehängten Käfig von hier nach Hamburg transportieren oder auch nach Brüssel oder irgendwohin und sie am nächsten Morgen losfliegen lassen und die fliegt schnurkerzengerade nach Mannheim zurück. Sie macht nur Ausweichmanöver, wenn ein Gewitter in der Luft ist, und hin und wieder folgt sie auch einmal Flussläufen, aber ohne die Orientierung zu verlieren, sie fliegt nach Mannheim zurück. So, und das ist das große Rätsel in dem kleinen Köpfchen dieses Vogels, das die Wissenschaftler schon Jahrhunderte beschäftigt, und sie haben bis heute nicht die Spur einer vernünftigen Erklärung dafür. Man vermutet eine geheimnisvolle Radaranlage in diesem kleinen Köpfchen, ja, aber mehr weiß man nicht. Man hat allerhand Versuche angestellt, aber das kann ich jetzt nicht mehr hier berichten. Wer hat denn diese Radaranlage da oben reingebaut? In Jeremia 8, Vers 7 ist zu lesen: Der Storch unter dem Himmel weiß seine Zeit, Turteltaube, Kranich und Schwalbe halten die Zeit ein. Gott, der Schöpfer, hat dieses kleine Tier mit einer wunderbaren Eigenschaft ausgestattet. Instinktsicherheit. Ob uns das nicht daran erinnern will, dass Gottes Kinder, die den Geist Gottes in sich haben, die mit dem Geist Gottes beschenkt sind, versiegelt sind, so etwas wie eine geistliche Instinktsicherheit haben? Wisst ihr, das Neue Testament gibt uns nämlich nicht für jeden erdenklichen Fall eine konkrete Anweisung. Bitte verwechselt die Bibel nicht mit einem Paragraphenbuch, wo man immer nur aufschlagen muss, Paragraph 37 Absatz 3, Paragraph 74 Absatz 4. Auf jede Antwort ist da gleich Frage eine Antwort oder auf jeden Topf ein Deckelchen. Die Bibel ist kein Paragraphenbuch. Die Bibel gibt uns Richtlinien und teilt uns Grundsätze Gottes mit, aber es gibt tausende von Alltagssituationen, wo wir eben nicht eine konkrete Anweisung in der Bibel finden. Zum Beispiel steht nirgendwo geschrieben, wie viele Kinder ein gläubiges Ehepaar haben soll, wenn es Kinder bekommen kann. 2 oder 5 oder 6 oder 13 steht nicht geschrieben. Das müssen Mann und Frau in der Verantwortung vor Gott und miteinander erkennen und so verantwortlich handeln. Es steht nicht geschrieben, ob wir ein Haus bauen sollen oder nicht, ob wir es renovieren lassen sollen oder nicht. Nach Gottes Willen zu fragen, ihn zu erkennen und zu tun. Wir brauchen gerade in unserer verworrenen Zeit, wo alles immer mehr drunter und drüber geht, die Instinktsicherheit des Heiligen Geistes. Wollen wir ernst machen damit? Gottes Geist will uns leiten und führen. In Römer 8, 14 steht, welche der Geist Gottes führt, leitet, treibt, die sind Gottes Kinder. Da steht nicht, wie viele getauft sind und wie viele immer in die Kirche gingen und in die Gemeinde. Da steht, wie viele der Geist Gottes leitet, die sind seine Kinder. Das ist ein wichtiges Kennzeichen. Aber der Geist Gottes kann auch wehren. Paulus berichtet, dass ihm der Geist Gottes wehrte, nach Bithynien zu gehen. Der Geist Gottes kann uns auch mal ein Stoppschild zeigen, wenn wir irgendetwas im Begriff sind zu tun. Erleben wir das auch ab und zu mal, dass uns der Geist Gottes so konkret leitet? Aber eines muss ich noch sagen, der Heilige Geist wird niemals gegen das geschriebene Wort der Bibel führen. Wenn zum Beispiel die Bibel ganz klar sagt, dass Christen keine Nichtchristen heiraten sollen, dann kann jetzt niemand kommen und kann sagen, ja, aber der Heilige Geist hat mir doch gezeigt, dass ich dieses hübsche Mädel heiraten soll. Sie ist zwar noch nicht gläubig, aber der Heilige Geist hat es mir gezeigt. Wenn so jemand kommt, dann sage ich, mein lieber Freund oder mein liebes Mädchen, das hat dir dein eigener Geist gezeigt, aber nicht der Heilige Geist. So einfach geht es nicht. Der Heilige Geist führt niemals gegen die Prinzipien, gegen die klaren Richtlinien der Schrift. Ein letztes Merkmal der Taube will ich noch anführen. Es fällt auf, dass die Taube in der Regel im Rudel fliegt. Im Rudel, im Schwarm. Das heißt, die Taube ist ein Gemeinschaftstier. Wenn wir das wieder anwenden auf uns, dann könnten wir sagen, der Heilige Geist hält gar nichts von einem frommen Individualismus, von Solo-Christentum. Wenn man sich zum Beispiel mehr oder weniger schmollend in irgendeinen Winkel verzogen hat, weil einem irgendwann irgendwer in der Gemeinde mal auf die Füße getreten hat oder auf die Hühneraugen, ist das nicht gerade ein Zeichen der Geisterfülltheit? Wir können es sogar auf die einfache Formel bringen. Der Teufel führt immer auseinander. Er wird immer wieder versuchen, uns von der Gemeinde zu trennen. Aber der Heilige Geist führt immer zusammen. Er befähigt uns, am Bruder festzuhalten, selbst wenn er uns nicht liebt, selbst wenn er uns mal auf die Füße getreten hat, selbst wenn er mal eine Meinung geäußert hat oder eine Ansicht vertreten hat, die unserer ganz konträr entgegensteht, selbst wenn er in manchen Dingen andere Erkenntnis hat. Wir sollten an dieser Stelle sehr wachsam sein und nicht wegen jeder Kleinigkeit eine neue Gemeinde suchen wollen. Ist heute sehr modern. Wenn irgendeinem irgendwo etwas nicht passt, gleich auf und davon, nächste Gemeinde, durch die Hintertür rein. Bis dann wieder etwas passiert. Und so gibt es wirklich ein Gemeindezigeunertum bei manchen. Wobei das schon fast eine Beleidigung der Zigeuner ist, aber das wollte ich jetzt wirklich nicht sagen. Also lasst uns da wachsam sein, wenn es um grundsätzliche Dinge geht, dann kann auch mal ein Gemeindewechsel angebracht sein. Das will ich damit nicht verneinen, aber sonst nicht wegen Kleinigkeiten. Der Heilige Geist will zur Gemeinschaft befähigen und die Frage soll an der Stelle erlaubt sein. Haben wir mit allen Gliedern unserer Gemeinschaft Gemeinschaft? Gemeinschaft ist mehr als nebeneinander auf zwei Stühlen sitzen, im selben Raum. Gemeinschaft ist ein herzliches Anteilnehmen und Anteilgeben am Weg des anderen. Haben wir mit allen Gliedern unserer Gemeinschaft Gemeinschaft? Lasst mich schließen mit dem Zitat von einem Zeitungsabschnitt. Da war Folgendes zu lesen. Wussten Sie schon, dass Tauben in Gemeinschaft sehr wehrhaft sind? Der starke Luftstrom eines fliegenden Taubenschwarms ist imstande, das genaue Zugreifen eines Raubvogels zu verhindern. Und jetzt hört, die stärkeren Tauben fliegen dabei immer voraus, damit die schwächeren vom Sog mitgerissen werden und nicht zurückbleiben. Ist das nicht eine wunderbare Tatsache? Es gibt Starke und es gibt Schwache in jeder Gemeinde. Das meint jetzt nicht hier, diesen da, sondern geistlich stark und schwach. Es meint aber auch von der Gewissensprägung her in manchen Dingen stark, in manchen Dingen schwach. Das ist überhaupt nicht durchgängig. Man kann in der einen Sache sehr stark sein in seinem Gewissen und in der anderen schwach und umgekehrt. Da ist der eine stark und der andere schwach. Und das ist ganz vermischt in einer so komplexen Struktur wie einer Gemeinde. Und deswegen ist es ganz wichtig für uns. Der Heilige Geist bindet Starke und Schwache in der Gemeinde zusammen. So wie in einem fliegenden Taubenschwarm. Wollen wir uns das doch ganz fest einprägen, dass das nicht dazu führen darf, dass es irgendwelche Risse geben darf oder gar Trennungen oder Spaltungen. Das darf nicht sein. Das will der Heilige Geist verhindern. und vermeiden, indem er zusammenbindet. Ja, wollen wir von diesem schlichten Bildwort der Taube vielleicht doch das eine oder andere mitnehmen, ob es nun aus dem Alten Testament war oder vom Körper der Taube oder von ihrem Verhalten. Wichtig ist, dass wir nicht nur unser persönliches Pfingsten irgendwann erlebt haben, als der Geist in unser Leben kam, sondern dass wir auch so von diesem Geist Gottes uns füllen lassen, dass alle anderen Geister weichen müssen und dass uns dieser Geist auch führen und leiten kann, dass er uns aber auch gestalten und gebrauchen kann zu Gottes Ehre. Das ist unser Wunsch. Amen.